Hallo und herzlich willkommen zum Männerkompass. Und tatsächlich sind wir schon bei Folge Nummer 8. Genau, wir sind
Jörg Adolfs
und Andreas Kernt und wollen heute in das Thema Männer und Emotionen eintauchen. Kurzer Rückblick in den letzten, also in der letzten Doppelfolge, in den letzten beiden Folgen. 6 und 7 haben wir die Vaterthemen aus verschiedensten oder Sichtpunkten beleuchtet und haben da unsere Erfahrungen zugeteilt. Und ja, das war
uns mit verschiedenen Studien beschäftigt, genau. und die beleuchtet. Was sind die Ergebnisse? Was ist das Neue am Vatersein?
Genau, und heute wollen wir das Thema Männer und Emotionen mit euch mal sozusagen beleuchten.
Spannendes Thema.
Auf jeden Fall. Definitiv. Ich denke immer, da haben Männer noch gut Luft. Aber mal gucken. Wir beleuchten das ja gleich gemeinsam. Und da wollen wir also die Einführung in das Thema an sich geben und auch auf Bezug auf die Relevanz und auf die Reichweite des Themas. Und heute soll es vorrangig darum gehen, also ein paar Ziele haben wir uns da definiert. Und das eine ist halt Männer und ihre emotionale Entwicklung. Und wie man die unterstützen und wie man auch die emotionale Gesundheit unterstützen kann. Dann ein Verständnis, ein neues Verständnis, ja, vielleicht anzuschieben, weiter zu teilen, wie es darum geht, wie man mit seinen Emotionen besser in Kontakt kommt. Das ist ja, das eine ist ja halt, dass es überhaupt wichtig ist, überhaupt das zu können. Aber dann, wie kann ich es konkret machen? Ne? Wie kriege ich denn da überhaupt eine Connection hin zwischen meinem Ich und meiner Emotion? Dann wollen wir das erörtern, wie Männer mit ihren Emotionen umgehen und diese am besten ausdrücken. Männer und Achtsamkeit ist ein Thema. Der Weg zur inneren Ruhe. Auf jeden Fall dann auch Möglichkeiten, also Praktiken und Techniken beleuchten zur Förderung von Achtsamkeit und inneren Frieden. Und das letzte Ziel, was wir uns heute gesetzt haben, ist die spirituelle Seite des Mannes wecken. Und wir beleuchten mal verschiedene spirituelle Praktiken und deren Einfluss auf die Männer. Genau, das erwartet uns heute.
Haben wir eine ganz schöne Liste.
Ein ganz schönes Brett. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Wir haben uns irgendwie so ein kleines Zeitfenster gesetzt. Mal sehen, ob wir das auch gut hinlegen können. Und heute werden wir wieder den Interviewstil starten und oder nutzen vielmehr. Und ich werde da dem Jörg einige Fragen zu dem Thema stellen und passend einsteigen.
Ja, genau. Gerne, ja.
Genau, dann lasst uns gleich mal loslegen. Wie sind emotionale Herausforderungen im Alltag, ist unsere erste Überschrift. Und da geht's rein. Da ist halt, da merke ich schon, wenn man da so mal hinfühlt, dass man so viele Momente hat im Alltag. Ja. Dann lass uns doch mal reinschauen, welche Emotionen sind denn besonders schwierig für Männer zu zeigen und zu erkennen.
Ja, also besondere Herausforderung für uns Männer sind aus meiner Sicht ist das Thema Wut, Wut und Angst. Das sind so die schwierigsten der fünf, der Big Five, sage ich mal, die Big Five der Emotionen, Wut, Angst, Trauer, Ekel und Freude. Und mit der Wut kommen wir halt relativ häufig in Kontakt, nämlich immer dann, wenn wir irgendwie Ziele nicht erreichen, wenn irgendwie Menschen etwas Unerwartetes tun, wenn die etwas tun, was ich nicht will, ne, was ich ablehne oder so. Und um den Bogen zu schlagen zu unserer letzten Folge, da haben wir, als wir über Vaterrolle gesprochen haben, und da komme ich quasi gleich mit so einer kleinen Erlebnisanekdote beziehungsweise Bereich. Mhm. Als junger Vater ist mir das also sehr, sehr auffällig, wie sage ich, also
Was ist dir aufgefallen?
Naja, also das häufig, also mir ist aufgefallen, dass ich häufig irgendwie ans Thema Wut gekommen bin, ne? Wenn ich zum Beispiel mein erstes Kind, ne, Streit mit der Mutter, ich darf das Kind nicht sehen, ne, innere Wut, wie gehe ich dann damit um?
Okay.
Oder dann später mit der gelebten Familie, sage ich mal, als die Kinder klein waren, haben wir irgendwas gemacht, was wir als Eltern nicht wollten oder mir nicht gefallen hat, um bei mir zu bleiben, und ich dann irgendwie wütend geworden bin und so, und da ist mir das erste Mal so ein bisschen klar geworden, okay, hier musst du was tun, hier musst du, wie wir das letzte Mal geredet hatten, ne, dem am Rucksack arbeiten, ein bisschen mit den Emotionen, das irgendwie angucken. Und ich hatte ja auch durch die sagen wir mal, durch die Beschäftigung mit Meditation und mit diesen asiatischen Themen und Philosophien und Weisheiten, da wurde das ja schon immer so ein bisschen auch hinterfragt. Oder da kam ja schon immer auch der Punkt auf, du bist ja mehr als deine Gedanken, du bist mehr als dein Körper, du bist mehr als deine Emotionen dann an der Stelle. Fall. Und da war mir irgendwie klar, okay, da brauchst du jetzt ein paar Methoden, dann kannst du jetzt mal ein bisschen dran arbeiten.
Okay, das kenne ich gut, ja.
Also von den fünf, um deine Frage zu beantworten, Wut und Angst sind aus meiner Sicht die schwierigsten für uns Männer. Trauer natürlich auch, ne? Wenn ich traurig bin, dann hat man in der Regel so eine Rückzugstendenz in die Höhle, nicht zeigen wollen. Ne? Und Freude, damit haben wir keine Schwierigkeiten, kommen wir aber, glaube ich, später nochmal drauf. und Ekel, ja.
Was denkst du, wie wirken sich die Emotionen auf unser Leben und auf unsere Beziehungen aus?
Ja, also um anzufangen bei dem, was wir gerade, ne, was ich gerade gesagt habe mit der Wut, ne? Die Wut, die erleben wir als sehr, sehr vorwärts schiebend, die ist irgendwie so drängend, die schiebt uns quasi raus, einen positiven Punkt zu bringen, sie fokussiert uns, ne? Sie hilft uns, also sie ist extrem fokussierend, also auf ein Ziel ausgerichtet, sie will sozusagen uns irgendwo hinbringen, teilweise ohne Rücksicht auf Verluste, ja, also bringt uns nach vorne, das heißt aber, im negativen Fall richtet sie Schaden an, wenn ich sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste vorwärts gehe. Im positiven Fall weckt sie Ehrgeiz. Ne? Wenn also jetzt mich irgendwas wütend macht, ein Lehrer von mir damals hat gesagt, hier, das kannst du nicht, oder ja, schlechte Note in der Schule vielleicht, ne? Dann kommt so ein, jetzt erst recht, oder das schaffe ich schon. Also wie so ein, also aus einer Wut eigentlich einen Ehrgeiz zu entwickeln, okay, im positiven Sinne. Ne? Also was die Wut noch macht mit uns, ist also wenig bis überhaupt keine Kompromissbereitschaft. Ne? Also wenn ich voll drin bin im Ich-sehe-Rot-Modus, ne, dann bin ich nicht mehr kompromissbereit, hin zur Tötungsbereitschaft, sag ich mal. Ne? Wut bis hin zur, wenn jetzt, wir haben ja oft schon über das, sagen wir mal, unser Erbe gesprochen, ne? Wenn wir gegen den Säbelzahntiger kämpfen oder auf der Jagd gewesen sind, keine Ahnung, ja, also und da irgendwie eine Verletzung abgekriegt haben in dem Kampf mit dem Stier oder ja, und dann ist so ein also dieses verstärkte, ne, Todesbereitschaft, jetzt gehe ich voll da rein. Also Risikobereitschaft hängt da dran, ne? Also gesteigerte Risikobereitschaft bis ins Extrem.
Man ist ja quasi im Kampfmodus. Also kann man das schon sagen. Also genau, Wut erzeugt.
Versetzt uns
in diesen Angriffsmodus. Ja, das ist
wie ein Feuer, ne? Also dieses Feuer versetzt uns in Kampfmodus. Ja. Nach vorne gehen, vorwärts drängt.
Ja.
Und da knüpfe ich gleich mal noch ein bisschen dran an dieses Trauerding, weil häufig ist die Wut eine Überdeckung der Trauer als Reaktion. Ne? Und Trauer macht halt in uns, bringt uns mit so einem Ohnmachtsgefühl in Kontakt. Ne? Also macht mir so, ich hab's nicht. Ne? Gerade damals, wo ich meine Tochter nicht sehen konnte, die Erstgeborene, da war, also häufig war ich da mit der Trauer. Also als die Wut dann weg war, sozusagen, ne, habe ich festgestellt, scheiße, ich bin auch ganz schön traurig darüber.
Ja,
ne? Also Ohnmachtsgefühl, Verlust, Schmerz, wir haben irgendwie uns nimmt jemand was weg, ne? Gerade wenn wir auch eine Partnerin verlieren, Freundin, ist ausgespannt, ein anderer Typ, gerade wenn man jung ist, ne? Verlustgefühl, Schmerz, und es ist so ungewollt, es ist so, also ich bin jetzt bei der Trauer, ja? Das macht ja jemand anderes mit mir, es ist ungewollt, es ist mir auch peinlich, also es wird peinlich konditioniert, ne? Jungs weinen nicht, kennt ja jeder.
Nur deswegen so überdeckt man's.
Genau.
Weil das andere, wir sind darauf konditioniert. Eher akzeptiert.
Und und deswegen wird es ja in der Regel verdrängt, nicht gezeigt, versteckt, weil es ja irgendwie, ne, und bringt sozusagen eine Art Fluchttendenz in uns hervor. In der Regel, ne, traditionell war dort an der Stelle der Rückzug in der Höhle. Zum Glück erlebe ich heute eine Veränderung schon, ne, also dass ich gerade bei meinen Söhnen, bei der Generation nach uns, erlebe ich schon, dass die anders umgehen, ne, wenn die traurig sind, die verstecken das nicht mehr. Nicht mehr so sehr, vielleicht. Ich weiß nicht, das wäre, vielleicht müsste man mal ein bisschen erforschen, weiß ich noch nicht genau. Ne? Bei der dritten Emotion Angst. Angst macht uns wach. Wir hatten ja schon über den Tiger gesprochen. Ne? Also die aktiviert uns. Die ist irgendwie, wenn da so ein, ich habe mal irgendwas erlebt, Konditionierung ist und habe es überlebt. Dann geht es hoch. Und dann geht alles, das Kreislaufsystem geht hoch. Und irgendwie ist dann so ein, ich setze alles ein, um das zu vermeiden, was ich quasi befürchte. Nämlich, dass ich quasi von hinten angesprungen werde vom Tiger oder so. Schattenseite oder ne, Negativanteil ist vielleicht die Frage, also der Punkt, dass es uns in den Wahn treibt, nämlich in den Perfektionswahn, weil wir es vermeiden wollen, wieder eine 5 zu kriegen in Mathe. Deswegen strengen wir uns so krass an, ja, dass wir alles überperfekt die Hausaufgaben machen oder
aber vielleicht alles andere liegen lassen. Das ist eh auch so das Ding. Ja, ne? Dann, dann keine Freunde pflegen, kein das nicht mehr rausgehen. Genau. Ne?
Gehen dann nur noch auf das eine und wollen das richtig machen und kommen dann sozusagen aber zu weit, egal, also Perfektions, ne? Das ist, glaube ich, verständlich, was die Angst machen kann. Ne? Sie ist uns natürlich auch peinlich und auch sie wollen wir ungern zeigen, ne? Also dass wir Angst haben, ne? Weil wir sind ja große, starke Männer und wollen wir nicht zeigen, und glauben, dass wenn wir die Angst zeigen, wir quasi unsere Ehre verlieren, unser Gesicht. Also Gesichtsverlust heißt die Überschrift und oder irgendwie so ein Imageverlust ist sozusagen das, was wir befürchten, was die Angst mit uns macht oder warum wir sozusagen sie nicht zeigen wollen.
Okay, krass.
Beim Ekel ist es natürlich genauso, ist ein unangenehmes Gefühl, also eine unangenehme Emotion. Wir hatten ja über den Unterschied schon mal gesprochen.
Kommt aber halt noch vor, ne? Also ich finde, oder?
Das kommt drauf an, wo du lebst. Hier bei uns in Nordrhein vielleicht.
Also ja, das wollte ich gerade sagen.
Oder
also,
was dich das umgibt, ne?
Ja, genau. So, also,
wenn alles immer sauber, ordentlich aufgeräumt ist, dann kommst du mit dem Ekel seltener in Kontakt. Wir lehnen ihn aber quasi ab, oder beziehungsweise ist Ekel eine Emotion, die hat so eine Mischung aus Ablehnung und Faszination. Erinnerst du dich, als wir noch also Kinder waren, als Kind, ja, siehst irgendwo ein totes Kaninchen.
Oder ne, irgendwas.
Und, ne, und dann hast du irgendwie gleichzeitig Ekel und Faszination. Willst du das genauer wissen und so?
Hat's mal eine Maus, Da hat die Maus sich noch bewegt, die war tot, die lag da, hat sich bewegt. Dachte ich, was ist mit der los? Wie geht denn das? Hab ich rumgedreht und dann.
Na genau, nimmst den Stock, trägst das tote Kaninchen rum oder die Maus in dem Fall und bist irgendwie, ne, und guckst, die starrst die Würmer an, genau, die dann
da rauskommen. Was ist
denn da los? Ja, genau. Das ist sozusagen der Ekel, so eine Mischung aus Ablehnung und Faszination. Okay, ne, und die Freude, na klar, die Lebensfreude macht mutig. Macht teilweise auch übermutig, ne? Und das ist gerade der Punkt, wo ich sage, da kommen wir später nochmal drauf bei uns Männern. Wenn wir gute Laune haben, wenn wir Freude haben, wenn wir, ne, dann sind wir so sehr, werden wir schnell so derb, dann werden wir schnell so laut und so, ja, auf die Schulter hauen und tschakka, ja, wir Männer lieben das untereinander, ne? Aber das ist natürlich befremdlich fürs andere Team, sage ich mal. Das oft Team, das quasi zu viel finden oder beängstigend finden oder damit nicht so klar umgehen können. Und wir gehen natürlich an der Stelle, sind wir, also wegen dem Übermut, also übermütig werden, gehen wir auch schnell mal über Grenzen drüber, ne? Und das wird dann eben als unachtsam empfunden und so aus der Freude heraus. Also eigentlich ein Basis für Missverständnis, Freude, ne? Und bringt dann eben auch teilweise die Unachtsamkeit mit sich, wenn man dann nicht aufpasst, ne? Wo ist die Grenze des anderen? Nur weil ich gut drauf bin, ne? Darf ich das vielleicht nicht oder zu derbe sein und so. An der Stelle vielleicht noch ein Tipp, ein Jörg-Tipp, ein Filmtipp.
Geil.
Wegen den 5 Emotionen.
Ja.
Alles steht Kopf.
Okay.
Eine der, aus meiner Sicht, ist eigentlich ein Kinderfilm, animierter Kinderfilm, Animationsfilm. Aber auch für Erwachsene. Ich finde den auch, sagen wir mal, wissenschaftlich schön hintergründet und gut recherchiert.
Alles steht Kopf.
Und cool. Schön gemacht. Also sehenswert. Empfehlung an der Stelle. Wer den, ist schon ein bisschen älter. Ich finde den echt toll. Alles steht Kopf. Also zum Thema Emotionen. Wer sich damit so ein bisschen auch die Interaktion, da gibt's quasi ein Team, das Fünferteam im Menschen, ne? Wird quasi, als ob du so aus dem Menschen rausguckst, ein junges Mädel in dem Fall.
Ja.
Und wie die 5 innerlich kommunizieren. Das Fünferteam finde ich echt super.
Coole Sache. Du hast ja erst schon so ein paar Beispiele gebracht. Auch so als junger Vater, ne? Was da so ist mit der Wut, wo dir begegnet ist. Welche prägenden Momente hast du, kannst du haben noch deine emotionale Entwicklung in deinem Leben sozusagen beeinflusst? Gibt's da, also das Vaterthema war ja mit der Wut schon verknüpft,
aber
hat er noch was im Koffer?
Ja, also zwei Dinge habe ich da, zwei Erlebnisse, zwei Schlüsselmomente. Das, was ich gerade gesagt habe mit den Kindern als junger Vater, und wenn ich dann wütend war, hatte mich dann schon nach Alternativen, also wie gehe ich alternativ mit meiner Wut um, was kann ich damit machen, ohne sie zu unterdrücken? Ne? Im Kindergarten konditionieren wir ja leider die Kinder häufig darauf, du darfst nicht wütend sein, ne? Du darfst ja nicht den anderen hauen. Und da wird er unterdrückt, wird aber keine Alternative angeboten.
Das Mist.
Was kannst du machen mit deiner Wut?
Ne? Ja,
sagt niemand, mach nicht das, sondern das. Ne? Also leicht wäre es aus meiner Sicht. Weil die Wut richtet sich ja sozusagen gegen ein Objekt, also gegen im Kindergarten gegen ein anderes Kind, wenn ich das andere Kind schlage, oder als junger Vater, ne, bin ich wütend auf meine Kinder, So, weil die irgendwas anders machen, was als dass ich es will. So. Und dann richtet sich die Wut erstmal gegen das Kind, ne? Und das andere in dem Fall.
Ja.
Und leicht wäre es, sich quasi ein bisschen wegzudrehen und die Wut auf was anderes richten. Als bei den Kindern ganz konkret wäre es, gib dem Kind ein Kissen und einen Stock oder nur die Faust und sag, hier, schlag auf das Kissen, so lange, bis du nicht mehr wütend bist. Lass richtig raus, lass richtig krachen. Mhm. Ne? Und das kann man als junger Vater tun, habe ich tatsächlich selber auch ausprobiert, mich dann wegzudrehen vom Küchentisch und auf den Fußboden zu schreien oder die Wand anzuschreien und die Wut da rauszulassen, nicht zu unterdrücken.
Sehr geil.
Im ersten Moment ist es ein bisschen befremdlich, aber das Coole daran ist, das Signal kommt trotzdem an. Es nimmt niemand Schaden, aber das Signal kommt an. So, Achtung, hier, Papa, ist da gerade was los, da müssen wir mal genauer hingucken, was da eigentlich jetzt ist. Und dann ist plötzlich trotzdem Ruhe im Raum und es wird niemand echt so direkt getroffen. Also ja, ein sehr praktischer und einfacher Tipp,
das ist sehr cool,
das wegzurichten. Aber ich erinnere mich, um den zweiten Punkt noch zu machen, an das erste Mal, als ich sozusagen meine Wut genommen habe und mir erlaubt habe, dort reinzugehen. Da war ich, ich weiß nicht, 10 oder so, 10, 11, war im Judo. Und ich war mit einem Freund unterwegs in der bei uns im Dorf. Und es kam ein älterer vorbei, ein größerer, ein dickerer. Und der hat immer meinen Kumpel geärgert. Der hat den immer gepiesackt, ne? Und der war schmächtiger, so vom Körperbau.
Ja, ja.
Und wie ich mich da getraut habe, dann irgendwann zu sagen, hör auf damit. Und als er das nicht machte, ne, und auf mich losgehen wollte, dann tatsächlich meine Wut mir dabei geholfen hat. Und, sagen wir mal, das Judo von damals, ich weiß gar nicht mehr genau, auf alle Fälle, ist es mir gelungen, den älteren Typen da mit einem Wurf auf die Straße zu legen und da, sagen wir mal, als gefühlter Sieger rauszugehen. Mhm. Ja. Und gleichzeitig, wenn du dann sowas machst, ne, und du richtest das auf jemand anderen, gehst du dann mit einem, ich sag mal, psychologischen Kaufzweifel, dass du sagst, war das jetzt richtig?
Ja, genau.
Ne? Also ich bin dann nach Hause gegangen, dachte, oh Gott,
verstehe ich
total. Der war ja zwei Klassen über mir. Was ist denn, wenn ich morgen in die Schule komme und die Klasse dort steht und ich dort auf der Hofpause, weißt du?
Okay,
so.
Okay.
Aber interessant war das Learning, wenn du den einmal, das war dem ja wahrscheinlich peinlich genug, der hat das seinen Kumpels gar nie erzählt. Da ist nie wieder was passiert. Ne? Also das zum Thema Wut.
Okay, da habe ich auch mal ein kleines Ding, das kann ich dann nochmal hinlegen. Das ist ein ähnliches, aber auch erste, zweite, dritte Klasse, kann ich nicht mehr genau sagen. Jedenfalls wurde mir was weggenommen in der Klasse und dann wollte ich es unbedingt zurückhaben und dann wurde es hin und her geworfen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Und dann irgendwann hat es mir gereicht, dann bin ich halt nicht mehr um die Bänke drumherum, sondern bin also mehr oder weniger gerade hin, bis ich, dass ich die Leute erreiche, bin drüber oder drunter, also hab die Bänke zur Seite geschoben, hat mich nicht mehr interessiert. Und dann habe ich auch jemanden hinter die Tafel gestellt und habe die so lange zugedonnert, bis der runtergerutscht kam, der kam unten dann raus. Und dann, das war halt auch unkontrolliert, definitiv, und es war definitiv falsch. Aber in dem Moment war das halt genau das Ding, was du beschrieben hast. So, das kam halt durch. Und ich war vorher immer, nee, gib mir bitte her, gib mir bitte her, gib mir bitte her. Ne? Und es wurde halt immer wieder ignoriert. Und dann irgendwann ging es klick, kleiner Schalter umgelegt. Und dann war ich wie so ein Berserker. Und das war definitiv restlos übers Ziel gerauscht.
Ja, es ist letztlich auch das ist sozusagen wie Krieg als letztes Mittel der Wahl. Mhm. Ne? Gewalt als letztes Mittel der Wahl. Wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, wenn wir sozusagen keine andere Möglichkeit mehr für uns sehen, dann entscheiden wir uns dafür.
Ja.
Dann sind wir quasi an dem Punkt.
Ne? Krasse Axt.
Mhm. Ja. Wollen wir mal zum Thema Trauer kommen?
Bitte.
Trauer und ein paar.
Haben wir noch vier.
Was haben wir da?
Haben wir noch vier.
Die ersten Trauererfahrungen hatte ich tatsächlich mit Haustieren.
Okay.
Meerschweinchen gab es da, ne, wenn die gestorben sind.
Okay.
Oder das erste Mal, als ne, die erste Liebe verloren. So, die ist quasi weggezogen nach der Ausbildung, weggezogen, war plötzlich weg und so. Und dieses total, dieser Verlust, von dem ich vorhin gesprochen habe, ne? Oder ja, was vielleicht auch für unter uns Männern verständlich ist, der Verlust des ersten oder erträumten Motorrads.
Ah, okay.
Ich hatte mir damals sozusagen eine Honda Transalp gekauft und die war so toll und die war genauso, wie ich sie mir quasi gewünscht hatte. Und ich war so froh, dass ich die bekommen hatte, sozusagen.
Ja.
Ne? Und dann ein unachtsamer, Mitmensch im Straßenverkehr, kam irgendwo aus einer Seitenstraße, wo er gar nicht rauskommen durfte, hatte quasi eine Verkehrsregel übertreten, ist rausgekommen und falsch abgebogen und stand plötzlich vor mir und das Motorrad war dann quasi nur noch halb so lang.
Ach, scheiße, hast du Glück, dass du...
Ja, ist alles gut gegangen, außer blaue Kronjuwelen. Aber okay, da war ich super traurig, ne? Bei diesen, obwohl es eigentlich nur eine Maschine war und es gab ja dann quasi auch Versicherung hat es bezahlt und so, aber danach habe ich mir ein Auto gekauft irgendwie. Da war dein Motorrad erstmal nicht dran. Ne?
Die blauen waren dann doch. Die blauen Kumpels haben dann doch so lange nachgeschmerzt, dass sie gesagt, nee, ich setze mich jetzt in das Lenkrad. Wie ist es denn bei der Angst?
Ja, dann habe ich das erste Mal Angst begegnet. Da habe ich diese Überschrift, habe ich da so stark, ne? Also die, auch als Empfehlung in der Umgangsstrategie, du kennst es aus dem Kai 8, Umgangsstrategie mit der Angst, dein Weg ist, wo deine Angst ist. Also letztendlich passiert dir im Grunde unbewusst das, wovor du Angst hast. Wenn du es aktiv angehst, dann kannst du sagen, ich suche mal danach und stelle mich dem und mach das, wovor ich Angst habe, mich zum Beispiel auf eine Bühne zu stellen oder mal vor Leuten zu reden, ja, oder bestimmte Dinge loszulassen, eben um einer Verlustangst zu begegnen.
Okay.
Das erste Mal, wo ich mich ganz, ganz, ganz bewusst der Angst gestellt habe, war, als ich mit dem Kampfkunsttraining angefangen hatte und wir haben da so ein Ritual gemacht, so ein shintoistisches Ritual, Feuerlauf. Du sitzt quasi anderthalb Stunden vor dem Feuer, schaust quasi ins Feuer mit halb geschlossenen Augen und fragst dich, wovor habe ich Angst? Und das fragst du dich quasi die ganze Zeit. Du wirst immer wieder mit der Frage. Ne? Und die Ergebnisse gibst du dem Feuer. Entweder schreibst du auf ein kleines Zettelchen oder gibst sie mental, gedanklich ans Feuer. Dort ist mir das erste Mal begegnet. Und ich habe gemerkt, wie massiv diese Angst ist oder die Auseinandersetzung damit. Und ich habe sozusagen drei Rituale gebraucht, um wirklich so weit zu sein. Also 3 Jahre, wir haben das einmal im Jahr gemacht.
Ja.
3 Jahre, bis ich wirklich das an dem Punkt war, die Angst, also keine Angst mehr zu spüren.
Okay.
Na, und dann bereit zu sein, über diese Glut zu gehen, über dieses Feuer zu gehen. Aber das ist ein anderes Thema.
Okay.
Angst war dort das erste Mal ganz, ganz bewusst.
Ach krass. Ja, und bei Ekel gibt's da irgendwas?
Da gibt's eine ganz lustige Anekdote. Wir hatten dann mit dem Verein so Wochenendseminare gemacht draußen in der Sächsischen Schweiz hier in Dresden. Sind rausgefahren und haben so Übungen gemacht draußen nachts, Schleichübungen durch den Wald am Bauernhof vorbei, ohne dass uns jemand mitkriegen sollte. Ne? Das war so die Schleichübung.
Okay.
Dann flach übers Feld geschlichen, unter den Pferdebeinen, also unter der Weide durch, unter den Pferdebeinen durch, an den Kühen vorbei. Und plötzlich ist eine Grube vor mir. Und es geht so einen Meter runter und unten ist so eine Oberfläche, eine Wasseroberfläche. Und auf der anderen Seite, 4-5 Meter, ging es wieder raus. Und ich dachte, ja, na gut, gehört dazu. Ich war ja auch quasi der vorne wegging, weil er eben das Seminar gegeben hat und alle hinter mir her. Und dann bin ich da runtergekrabbelt, diesen Hang, und habe dann festgestellt, das ist da eine Jauchegrube von den Kühen und Kühe, alles drin.
Super.
Und dann da durch.
Gut.
Durch und andere Seite wieder raus. War Ekel. Also war ziemlich eklig, war eine gute Gelegenheit, sich so mit meinem eigenen Ekel zu konfrontieren und gleichzeitig aber auch mich ein bisschen frei zu machen davon.
Ja.
Und mich quasi nicht so weit, also vielleicht ekel ich mich dadurch heute nicht mehr wirklich vor irgendwelchen Dingen. Weiß nicht.
Ja, mir ging, also ich hatte lang. So Momente, ich habe in der Altenpflege meinen Zivi gemacht, da hatte ich Momente, wo ich dachte, ach du Scheiße. Aber, und das Schöne ist halt, das ist ja aber trotzdem ein Mensch und dieses Nähe-Ding, ich bin sehr committed bei Dingen und ich wollte dem natürlich unbedingt helfen, der Person, und das war eigentlich super, super spannend, dort so dieses Momentum, ne, so zwischen, nee, jetzt geht's nicht mehr, ich muss los. Und nee, na klar, mache ich das jetzt alles, was jetzt hier auf mich wartet.
Ja, wir haben das häufig, krass, wir hatten das ja vorhin bei dem Beispiel schon mit der toten Maus oder der Kaninchen. Wir haben das häufig, wenn es um Innereien geht, ne, und Exkremente und also das, was von innen nach draußen kommt, das löst das häufig aus bei
uns. Ja, genau. Oder wenn die Haut fehlt oder irgendwas.
Genau. Ja. Später hatte ich das dann nochmal, als es um Yoga ging und ich mich mit den Praktiken beschäftigt habe und Nasenspülung das erste Mal, ne, so quasi durch die Nase. Hat es ausgelöst, also vielleicht auch, wenn es reingeht. Ne? Nasenspülung oder Darmspülung, das sind so Dinge, wo du erstmal also konfrontiert wirst mit deinem Ekelgefühl.
Das ist bestimmt jetzt ein paar Bilder bei unseren Zuhörern generiert. Ich bin ja auch so ein ultravisueller Mensch und jedes Wort erzeugt bei mir Bilder im Kopf.
Ich muss gestehen, also über meine Grenze bin ich nicht gekommen bei der Yoga-Thematik, als es um den Magen ging, weil da hieß es nicht nur spülen, da hieß es in wie eine Mullbinde schlucken, bis in den Magen und oben festhalten und dann wieder rausziehen. Das machen die sozusagen zur Reinigung.
Na klar.
Ja, an der Stelle habe ich dann gesagt, nee, gut, das brauche ich dann jetzt vielleicht nicht.
Oh, meine Fresse.
Aber okay. Es war trotzdem sehr befreiend, weil heute zum Thema Nasenspülung, ich bin sehr, sehr, sehr selten krank mit Schnupfen oder so. Hm. Und immer wenn es kommt, spüle ich Nase, das hilft sehr.
Ja, das stimmt, das ist auch, das kann ich teilen, das geht mir auch so.
Also vielleicht ein positiver Nutzen, wenn man diesen
Ekel hat. Auf jeden Fall, cool. Und bei der Freude, ist es da noch? Hast du da noch ein
Ja, na klar, ganz viele. Ich habe eher so die Tendenz, dass ich da merke, okay, jetzt mit in diesem Jahr 50, ne, wird die Freude stiller. So, es ist nicht mehr so ein, kommt nicht mehr so sehr damit nach außen, es ist mehr so ein nach innen kehren. Ah, okay. Ne? Also das war früher als junger Mann.
Brauchst ja draußen.
Mehr raus mit der Freude. Yeah. So, ja, genau. Ja, genau.
Verstehe ich. Ja. Okay, ja. Und jetzt schmunzelt man manchmal und hat so ein wohliges Gefühl in sich. Ne?
Ich gucke dann heute auch ein bisschen mehr meinen Söhnen zum Beispiel oder meinen Kindern zu. Ja, oder Enkelkind angucken und dran freuen. So, das wird ein bisschen ruhiger, aber ist okay.
Ja, das teile ich. Sehr cool. Was denkst du aus deiner Sicht, sind die gesellschaftlichen Erwartungen denn oder welche Stereotypen beeinflussen Männer im Umgang mit ihren Emotionen?
Ja, das, wir hatten es ja schon so ein bisschen angedeutet, dieses, ne, Indianer kennen keinen Schmerz, kennt ja jeder, Männer weinen nicht und so.
Genau.
Das wird immer so dahergenommen, aber tatsächlich ist es ja so, dass wir wirklich konditioniert werden über den Vater. Oder über die Männer oder über wie man zu sein hat und da kriegen wir es vorgelebt. Da haben wir das, wir haben ja über, als wir über die Vaterrolle gesprochen haben, auch das gesagt, ne? dass wir quasi Vorbilder sind mit allem, egal was wir tun, positiv wie negativ. Und wenn ich an meinen Vater denke, dann habe ich erlebt, dass der nicht mit seinen Emotionen irgendwie sich gezeigt hat. Ich weiß noch nicht mal, ob er mit denen in Kontakt gekommen ist, aber er hat quasi nicht sich damit sichtbar gemacht. Mhm. Ne? Und das ist so ein Stereotyp, wo wir quasi heute, Gott sei Dank, glaube ich, also ich hoffe es, zumindest hier in meiner Bubble, immer mehr das ändern können. Und ich hoffe, dass ich meinen Söhnen das auch ein bisschen, also schon eine gewisse Stärke, na klar, ne? Und einen vorangehen können und Visionen haben und aber trotzdem auch berührbar zu sein.
Die männliche Energie gut zeigbar machen, gut nutzbar machen, aber auch die weibliche Energie zuzulassen. Was oder?
Ist das, na klar. Ich bin da vielleicht, genau. Dieses Stereotyp, hell und dunkel, Mann und Frau, Yin und Yang, nehme ich da gerne mal.
Genau.
Für uns Männer ist es ja total spannend zu erkennen, dass wir sozusagen mit der harten Schale weicher Kern, ne? Also um mal dieses Yin-Yang-Zeichen zu nehmen, egal welche, Farbe, egal welche Farbe du nimmst.
Verstehe ich.
Schwarz, ne, hat den weißen Kern. So.
100%.
Nehmen wir mal schwarz jetzt als die harte Hülle.
Genau.
Weicher Kern. So. Und wenn man sich das vor Augen hält, dass das so ist, dann ist das vielleicht auch leichter zu sagen, hey, okay, da drin ist ein weicher Kern, den muss ich ein bisschen schützen. Mhm. Aber ich muss vielleicht nicht permanent die Ritterrüstung anhaben.
Genau. So, ne? Genau.
Ja.
Okay, schönes Bild. Sehr cool. Ja, wir sind mal ganz schön tief eingetaucht.
Das habt ihr auch schon ganz schön vorgeschossen jetzt.
Ja, genau. Wie sieht's denn aus mit, was hast denn du für Tipps, wie andere Männer besser mit ihren Emotionen umgehen können?
Wie kommt man zur inneren Ruhe, ist da so die Frage.
Kommt man da, genau.
Wie geht der Weg?
Ja.
Oder wie komme ich zu ein bisschen mehr Gelassenheit mit meinen Emotionen? Weil das Spannende ist ja, die Emotionen kannst du letztendlich nicht abschalten, du kannst sie nicht ausknipsen.
Genau.
Die sind irgendwie immer da.
Genau.
Du wirst nur ein bisschen gelassener damit oder nimmst sie nicht mehr als so heftig.
Ja.
Ne? Ja. Und deswegen ist an der Stelle meine Empfehlung, sich mit irgendeiner Art oder auf irgendeine Art und Weise mit Meditation zu beschäftigen.
Mhm.
Und bevor wir hier, damit wir richtig verstanden werden, ja, Meditation meine ich nicht im Sinne, weil ich das letztens im Gespräch hatte, von Entspannungstechnik irgendwie, sondern Meditation im Sinne von trainiere deinen inneren Beobachter. Und da gibt es also sehr, sehr schöne aktive Meditationen, wo du sozusagen mit einer Art Katharsis arbeitest. Die nennt sich dynamische Meditation. Ja? Du gehst quasi aktiv in die Emotionen rein, aktiv in dein emotionales Chaos von Schreien und Toben und Lachen und Weinen und Hinschmeißen und nicht. Machst du aktiv eine Phase, Zeit X, was weiß ich, 15 Minuten.
Mhm.
Und dann dieselbe Zeit ersehnst du dich dann sozusagen in die Stille.
Ja, das vielleicht haben wir sie auch kennengelernt übrigens.
Ja, stimmt.
Als du losgelegt hast und eine Sprache, die es nicht gibt, kurz vorzumachen, ich dachte mir, alter Falter, was ist denn mit dem?
Das ist eine weitere Form,
das ist
die No-Mind.
Also
Sprich, Brabbel-Meditation auf Deutsch.
Wenn man das noch nie gehört hat oder andersrum, wenn man jemanden noch nie dabei erlebt hat,
ja,
ist es schon eine spannende Erfahrung. Da kann man schon mal denken, oh, der hat auf jeden Fall seine Tabletten heute nie genommen.
Jetzt ist ausgekippt.
Oder zu viele, man weiß es ja, nicht.
Genau. No-Mind-Meditation hilft dabei, mit dem Gedanken ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen.
Ja.
Ne? Weil
ja,
du quasi vorher dich total, du strengst quasi den Geist total an, in einer Sprache zu sprechen, die es nicht gibt oder die du nicht kannst.
Mhm.
Und egal, ne, alles raus. Und dann sehnst du auch dich da deinen Geist nach Stille. Also das wären sozusagen mal zwei Tipps. Wie kann ich ein bisschen zur inneren Ruhe kommen und wie kann ich Meditation anders leben, als es im allgemeinen Verständnis ist? Also die spirituelle Seite des Mannes.
Auf jeden Fall, ja.
Besser adressieren.
Cool. Ne? Sehr cool. Was denkst du, welche Hilfsangebote und Ressourcen, Möglichkeiten gibt es denn für Männer, die Unterstützung benötigen, die sagen, oh nee, ich weiß, da ist was und ich kann das vielleicht nicht so gut oder so, ne?
Ja,
was?
Ja. Also im ersten Moment denke ich da hier in Dresden, gibt es einen schönen Männerverein.
Mhm.
Jetzt habe ich den Flyer nicht mit. Heißt der Männerverein?
Was ist vom Q?
Sonst, da ist, also Qs Verein wäre auch. Und den meine ich damit nicht. Aber das packen wir dann am besten in die Shownotes. Also da gibt es Männervereine als Angebot, genau, die das ein bisschen, und natürlich, ich selbst biete es ja auch an, Menschen mit mir zu arbeiten, wenn sie Lust haben, in Einzelarbeit, wenn sie sagen, weil das mit den Emotionen mir so ein heißes Thema ist, mit der Angst oder der Wut und so.
Das will ich nie in der Gruppe machen, das wäre mein
Lieblingsmoment.
Das ist ja genau manchmal der Punkt. Das ist ja oftmals ist die Gruppe ja schon ein Angstthema.
Ja.
Zu sagen, ich muss mich vor anderen zeigen? Nee, ist keine gute Idee, wie jetzt Emotionen. Nee, aber nicht.
Ja, genau.
Mhm.
Ja, also gerade jetzt auch mit Geschäftsführern habe ich das schon ein paar Mal gemacht. Dann gehe ich also 1:1 mit denen rein.
Mhm.
Und manchmal gehen wir 1:1 in den Wald. Ne, und verkloppen ein paar Bäume oder sowas.
Um das mal ein bisschen salopp zu sagen. Entschuldigt, ihr lieben Bäume, ja. Okay, krass. Okay, cool. Und Männer und Achtsamkeit, der Weg zur inneren Ruhe.
Mhm.
Was ist denn dadurch besser oder was ist denn, warum, wie und...
Warum lohnt es sich,
auf
die Achtsamkeit so ein bisschen einzuzahlen?
Ja, genau. Was ist denn da deine Meinung zu?
Ja, also das eine ist das mit der inneren Ruhe tatsächlich. Mhm. Also dass wenn du achtsamer bist und in Kontakt mit, nicht nur in Kontakt mit deinen Emotionen bist, sondern sie, also das mitkriegst, wenn du, wir hatten vorhin über die ausgelassene Freude, über den Übermut gesprochen, ne? Wenn du da drin bist und schnell mal eine Grenze überschreitest, dann... hat das natürlich zur Folge, dass du da aufmerksamer wirst, wenn du mit der Achtsamkeit arbeitest. Ne?
Okay.
Und, eine schöne Übung an der Stelle vielleicht ist dieses Versuch mal vom ich gehe aus dem Haus, also ich setze mich sozusagen hin, ziehe meine Schuhe an. Versuch mal von dort bis zu dem Fahrzeug, mit dem du fährst, Fahrrad, Auto, Straßenbahn, keine Ahnung, das Bewusstsein auf deinen Fußsohlen zu behalten. Also während du die Schuhe anziehst, Schnürsenkel oder Klettverschluss, keine Ahnung, ja, fühl mal die Fußsohlen. Und wenn du gehst, fühl mal, wie der Fuß, der vorne drückt, der das Gewicht hat, und der hintere, der sich abhebt, wie fühlt sich die Fußsohle an? Und ganz klein, ne, dauert ja meistens nur ein paar Minuten bis zum Auto oder bis zum Fahrrad und so.
Mhm.
Probier das mal. Kannst du sozusagen deine Achtsamkeit trainieren? Ach so, und was hat man davon? Also innere Ruhe, Kontakt mit der inneren Ruhe und... was hat man noch davon? Man wird sozusagen respektvoller mit anderen. Man wird als respektvoller wahrgenommen, weil du schneller, du kannst auch schneller Stopp machen, wenn du mal, ne, wenn du tatsächlich in der Wut bist oder so. Ja. Du wirst nicht blind vor Wut oder blind vor Eifer. Du wirst nicht rasend. Ne? Du kannst zwar rein ins Feuer, aber der Nutzen ist, du kannst schneller Stopp machen. Hm. Du wirst nicht ohnmächtig.
Okay.
Um mal jetzt das bei der Trauer
zu machen. Ja, bei mir ist ja eher so, dass, also, mein Feuer kennst du ja, das ist ja übelst, das lodert ja wie Sau. Und das ist übrigens auch was Spannendes, dass diese, zwar hast du es initial so hingelegt, dass Männer das Wutthema, ne, dass es eher so ein dominantes Thema ist. Bei mir ist es, ich würde sagen, ein bisschen mickrig. Ja, also das ist eher nicht so ausgeprägt, die Wut, zumindest nie im Außen, ist vielleicht auch ganz gut, aber, also ist meine Wahrnehmung, aber manchmal ist es auch sinnvoll, mal wütend sein zu können und mal zu sagen, ne? Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich persönlich, bei den ganzen Emotionen, die das Zulassen bezieht sich ja nicht nur darauf, auf die Dinge, die typisch oder untypisch für uns sind, sondern halt, also ja genau, nee, eher untypisch so rum, ne? Dass man sagt, ja, zeigt deine Angst, ne? Das ist ja eher so ein Mann-Ding.
Mhm.
Aber auch auf der anderen Seite zu sagen, hey, ich wäre auch wirklich mal so wütend, dass es für alle spürbar ist, ne? Und nicht nur für mich. Was, naja, so.
Ja,
das ist ja ein ganz entscheidender Punkt.
Ist ein spannender Punkt, also mal darüber nachzudenken, habe ich vielleicht zu wenig Kontakt damit oder habe ich vielleicht, kenne ich diese Emotion gar nicht, weil ich beschenkt bin, weil ich sozusagen immer alles bekommen habe, nie frustriert war, nie wütend geworden bin.
Ja, das ist so ist es nie übrigens, ne? Ich will es nochmal ganz kurz, weil du das gerade so hingelegt hast. Nein, also die Wut ist schon in mir gewesen oft, aber ich glaube, dann ist wieder eine Angst da. Die Angst vor Zurückweisung. Die Angst vor vielleicht, dass man nie gut genug ist oder irgendwas, ne? Dass man halt nie geliebt wird. Das ist ja am Ende ganz oft das Kernding. Und diese Problematik. Und wenn das dann irgendwie im Raum ist, dann versucht man ja schon, sich in einem gewissen Maß zu kontrollieren, weil man möchte halt schon geliebt werden. Und man möchte das so, ne? Und dann.
Wir haben Angst vor Liebesentzug und viele Eltern benutzen das leider auch als
Strafungsmethode. Das ist so ein Thema, genau. Ich kann mich nicht entsinnen, dass es so war, muss ich leider zusagen. Also ich habe das eher
das
so.
Wollte Gefühl, ich auch nicht sagen.
Nee, ich meine nur, also für mich, ich habe mich sehr behütet gefühlt, wenn ich so zurückgucke. Aber dennoch weiß ich habe da Themen. So.
Ja, ja.
Und das ist halt eigentlich super spannend. Aber als Erwachsener kann man die kognitiv auch besser auflösen. Und das ist auch so ein Ding, dass ich da vielleicht auch nie zu zeitig ansetzen würde, finde ich persönlich, mit diesen ganzen Themen zu durchkneten und zu machen, sondern einfach den Impuls an Eltern, an Väter gebe, sage, hey, lebt's gut vor.
Genau, gut vorleben ist ein schönes Stichwort. Da würde ich gerne noch was dazu sagen, wenn
ich
darf.
So, ja, logisch.
Also ich will da auch Eltern und speziell Väter ermutigen, weil wir gerade das hatten, ne? Schrei das Kind nicht an, sondern schrei daneben, sozusagen, als um eins. Ne?
Ja.
Und zwei ist, bestraf's nicht mit Liebesentzug, wenn du sauer bist.
Mhm.
Ist verständlich eigentlich als Reaktion, ne? Ich bin sauer, gehe ich weg, dann schade ich dem Kind nicht, aber ich guck's auch nicht mehr an.
Mhm.
Also ich guck's nicht mehr an und bestraf's mit Liebesentzug, mach das auch nicht.
Mhm.
Sondern üb mal, dich damit zu zeigen, dem Kind in Form von Ich, also Ich-Botschaft. Ne? Mhm. Also du gehst zwar weg, du gehst auf Distanz, bis ein bisschen abgekühlt bist oder bis die Wut wieder weg ist und gehst dann auf das Kind zu und sagst, hör mir mal zu, also hör mir mal nur zu, ne? Und dann in der Ich-Form, ich habe mich so und so gefühlt, ich war traurig oder ich bin sauer gewesen darauf und das hat nichts mit dir zu tun, sondern mit meinem Gefühl, also so ein bisschen so eine Erklärung zu geben, das hilft den Kindern, also das im Gegenteil, es macht dich zwar berührbarer, aber du verlierst deinen Gottstatus als Vater nicht. Ne? Im Gegenteil, es erweitert dich um eine menschliche Komponente.
Mhm.
Also um einen coolen Vater.
Coole Vater. Das wollen ja alle sein eigentlich, denke ich mal.
Ja.
Okay, cool. Wollen wir mal zusammenfassen, dass wir da mal reingehen und sagen, okay, hast ja so 7 Tipps haben wir da rausgesucht.
Ja, wenn wir nochmal zusammenfassen.
Und
wir sind durch die Emotionen gegangen, haben mal geguckt, was sind die alle, was führen die für im Alltag, was bringen die so mit sich.
Ja.
Und hinten, also wo sind die Herausforderungen, wie kommen wir mehr in Kontakt damit und wie finden wir den Weg zur inneren Ruhe, wie werden wir coole Väter?
Mhm.
Und zum Schluss wollte man noch ein paar Tipps geben, genau.
So ist der Gedanke, genau. Und dann nochmal einzusteigen und zu sagen, okay,
Tipp Nummer 1?
Genau, sei neugierig auf die Gefühlswelt und entdecke sie neu oder entdecke die, sei immer offen für deine Gefühle und geh da auch positiv rein. Das ist
bleib immer wieder mit der Frage, was ist denn jetzt gerade los? Was jetzt?
Genau.
Was ist jetzt? Ne? Was für ein Gefühl ist oder eine Emotion ist, was für eine Emotion ist jetzt da?
Ja, das stimmt. Priorisiere die Wahrnehmung deiner Gefühle, bevor du sie ausdrückst. Das ist auch, also das ist super spannend, finde ich. Weil dieses Thema jetzt Wut, ne, das merke ich ich habe ja daran gearbeitet, aber das ist halt so eine Wärme. Also bei mir erzeugt das, also das Feuer, es ist wirklich warm. Also ich merke, wie ich wärmer werde, also wie es in mir aufsteigt. So, das ist wirklich, das kommt doch irgendwie aus dem Bauch, so habe ich das Gefühl. Es steigt dann so auf. Und wenn ich dann aber sage, aha, das ist Wut. Oder dann habe ich das schon unter Kontrolle. Also dann ist schon so, dann kommt schon dieser Moment, ich wäre jetzt wütend.
Ja. Ne?
Und dann hat man, dann ist man schon wieder Herr über dieses, über diese Emotion.
Das, was du gerade sagst mit dem Aha, ne, ist ja dieses Neugierigsein. So als würdest du es zum ersten Mal sehen, wie so ein Kind, das alles zum ersten Mal erlebt.
Ja.
Das hilft, ne? Also auch dieses, bevor du rausschießt, nimm es erstmal wahr. Ne? Priorisier das, ist das jetzt dran? Ist das jetzt richtig, das rauszulassen?
Mhm.
Kriege ich so ein inneres Stopp hin?
Genau.
Bevor du es rausschießt.
Das ist ja auch der nächste Tipp letztlich.
Stimmt.
Ne? Das ist ja dann, kommt direkt dran, lerne deine Gefühle angemessen und situationsgerecht auszudrücken. Das ist ja genau der Punkt.
Und man könnte sogar aus der deutschen Gesetzgebung zitieren und sage, lerne Verhältnismäßigkeit.
Geil. Ja, und das ist halt, das ist schön, das ist klar der nächste Punkt, dass man sagt, okay, dass man die Gefühle klug, anstatt unkontrolliert zu äußern. Also reguliere die Gefühle klug und nie unkontrolliert. Mhm. Ja, das ist halt dieses, zum Beispiel jemanden zu verletzen. Ja, wenn man ganz dolle in der Emotion ist und sauer auf jemanden ist, dann kann man zwar irgendwie einen Tisch anschreien, sage ich jetzt mal so, oder einen Fußboden, wenn man am Tisch sitzt. Aber wenn man die Person nie anguckt und dann aber verbal auf die einhämmert,
stimmt,
wäre es immer noch eine Verletzung.
Richtig.
Und das tut immer noch weh. Wenn ich sage, du siehst, du kannst, dann ist ja Mist. Aber dann ist vielleicht zu sagen, okay, ich will es trotzdem rauslassen, dann mache ich mal nur den Schrei.
Ja, aber du solltest vielleicht deswegen auch, gar nicht. Auch nicht zurückkommen, bevor es nicht weg ist. Also das ist wichtig.
Ne?
Weil wenn das ist immer noch, ja. Wenn du immer noch drauf bist, den anderen verbal so anzugehen, dann ist es ja noch nicht weg. Du hast es noch nicht wirklich rausgelassen.
Ja, meine Mutsch hat mal ein Coaching mitgemacht bei dem Thema und da hat sie gelernt, dass wenn der Kunde vor dir sitzt, auf 180 ist, brauchst du nicht versuchen, dem irgendwas zu erklären, beizubringen, zu verkaufen, sondern erst, wenn er wieder auf Normaltemperatur ist, kannst du weiter in Dialog gehen. Richtig. Eigentlich kannst du lange rausgehen und sagen, ich muss mal auf Toilette, ich bin gleich wieder da.
Mein Sensei hat dazu gesagt, Timing. Geil.
Ne? Ja, genau.
Distanz, da ist die Distanz zu nah, dann musst du quasi auf größere Distanz, das sind die zwei Schrauben, Distanz und Timing.
Ja.
Du musst auf eine größere Distanz gehen und warten.
Genau.
Ne? Auf den richtigen Zeitpunkt, bis du wieder rangehen kannst.
Ja, genau so ist es. Mhm. Und das nächste Thema ist ja, dass wir gesagt haben, okay, also Gefühlstagebücher, ne, das ist eine Möglichkeit, um damit umzugehen, Selbsterfahrungsgruppen, Psychotherapie, auch eine Möglichkeit, klar, um die emotionale Intelligenz halt zu stärken und auch da irgendwie eine Bindung zu finden und zu sagen, okay, wie machst du denn das, wie gehe ich denn damit um?
Ja, sich also Hilfe zu holen, wenn es ganz heftig sein sollte oder man das Gefühl hat, das übermannt mich, ich kriege das nicht unter Kontrolle, dann ist es empfehlenswert, sich da irgendwie auch Hilfe zu holen. Also Hilfsmittel zu benutzen, das ist sozusagen der letzte Tipp an der Stelle.
Ja, und wir haben einen Hinweis bekommen, dass wir die Quellen manchmal etwas zu weit einbeziehen. Ich sage einfach, wir packen die in die Shownotes. Dann ist es absolut okay, denke ich.
Ja, stimmt.
Genau, und nochmal ein Ausblick auf Männer und Freundschaften. Das ist ja...
Ja, nächste Folge.
Die nächste Folge, ne, wann wir die halten.
Männer und Emotionen, wollen wir mal gucken, wie wirken sich das auf Männerfreundschaften aus.
Genau, genau. Und dann die Bedeutung von Freundschaften im Leben des Mannes, wie auch Unterschiede und Besonderheiten. Ne? Und dann auch mal den Vergleich zum anderen Geschlecht mal aufzumachen.
Ja, wird spannend.
Das wird spannend auf jeden Fall. Also vielen lieben Dank.
Ja, danke dir. Danke für deine Fragen.
Ja,
danke fürs durch die Folge führen und danke, dass wir hier bei Chromatics sein dürfen. Liebe Grüße an Johnny an der Stelle.
Wieder aus den Chromatics Studios, genau, so ist es. Super cool. Vielen Dank für eure Zeit. Habt eine, und dann hoffe ich mal, bis ganz bald.
Und wie immer freuen wir uns natürlich auf eure Rückmeldungen.
Das stimmt.
Wir werden uns ebenfalls, also wenn ihr uns was schickt, kriegt ihr von uns was zurück.
Genau. Und die Bewertung ist natürlich obligatorisch.
Alles klar, wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dahin.
Tschüss.